Guten Tag, Herr Sörgel.
Guten Tag.
Wie schätzen Sie die Formulierung des Gesetzentwurfs ein, dass die Absicht und nicht die Tat bestraft wird?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn wir jetzt mal von einem Dopingmittel wie EPO sprechen, dann muss sich doch jeder vernünftige Mensch fragen, was hat EPO in der Tasche von einem gesunden Menschen zu tun? Das ist ein hochwirksames Medikament und das hat bei einem Gesunden einfach nichts verloren. Und man kann natürlich jetzt nicht eine Unterscheidung zwischen EPO und zum Beispiel Stimulantien, also vom Amphetamintyp, die meisten verstehen unter Amphetamintyp vielleicht Ecstasy, das ist auch ein Amphetamin-ähnliches Pharmakon, beziehungsweise dann eben auch Stimulanz. Also diese Differenzierung kann man einfach nicht machen, sondern man muss versuchen, alle Dopingmittel unter diesen Schirm zu bringen und dann gilt, das hat in der Hand des Sportlers nichts verloren.
Aber diese Unterscheidung zwischen Besitz und Konsum macht das Strafrecht ja eigentlich das Klassische bei BTM, bei Betäubungsmitteln. Also es ist ja schon eine Besonderheit, oder nicht?
Ja, das ist natürlich eine Besonderheit, aber ich denke, wir müssen im Sport und Sportler sollen ja eigentlich auch Vorbilder sein, hier einen Schritt vorwärts gehen. Und aus meiner Sicht ist das Anti-Doping-Gesetz, wenn es jetzt in dieser Form durchgeht, ich meine, das ist bei Gesetzen nie so, dass sie in der letzten Lesung dann auch so akzeptiert werden, dann ist es ein Fortschritt und dann ist es vielleicht auch ein Modell für die Gesellschaft.
Sportler haben allerdings Sorge, dass ihnen unter Umständen ohne ihr Wissen Dopingmittel untergeschoben werden, in die Tasche gesteckt werden oder Ähnliches, um sie dadurch zu disqualifizieren, also von der Konkurrenz beispielsweise. Wie berechtigt ist diese Sorge?
Also diese Sorge war ja schon immer in anderer Form da, nämlich dass man befürchtet hat, dass beispielsweise jemand was ins Glas tut oder ins Essen tut. Das ist natürlich immer eine Gefahr. Und der spektakulärste Fall war ja die sogenannte Zahnpasta-Affäre und den Leichtathleten Dieter Baumann, der behauptet hat, dass das Dopingmittel über eine Zahnpasta von früheren DDR-Funktionären ihm untergejubelt worden sei. Das wird man nie verhindern können, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, es ist relativ selten passiert. Es wurde immer mal wieder als Ausrede von Sportlern benutzt, also wer angeblich ihr Dopingmittel beigemischt hat, aber so richtig viele Fälle, wo das auch wirklich klar belegbar war, hat es nicht gegeben. Natürlich muss ich zugeben, es ist einfacher, jemandem was in die Tasche zu stecken, als jemandem was ins Essen zu tun. Aber durchaus ein Problem, das ich akzeptiere. Aber andererseits ist eben ein sauberer Sportler ein Ideal, das unsere Gesellschaft ja auch will. Und dann muss man auch solche strenge Gesetze eben anwenden.
Obwohl man dort die Verantwortung dann schon sehr auf den Sportler schiebt, indem man gegen ihn mit Repressionen vorgeht. Aber die Kritik ist ja auch immer wieder in der Diskussion um Drogen, dass es natürlich auch einen Wandel im Sport insgesamt geben muss. Und hinter diesem Konsum von diesen Dopingmitteln steht ja nicht der Sportler alleine, sondern meistens der gesamte Sport, also auch Funktionäre, Ärzte und so weiter sind da drin verwickelt. Und dieses Gesetz macht es ja möglich, letztlich den Sportler allein dafür verantwortlich zu machen oder ihm relativ viel Verantwortung aufzubürden.
Also zunächst, das Gesetz wendet sich natürlich auch an die Hintermänner und es ist ja ganz einfach so, wenn es so ein Gesetz gibt, dann kann eben auch eine Staatsanwaltschaft ermitteln. Das heißt, man kann dann an die Hintermänner sehr viel besser ran als jetzt. Natürlich, muss es nochmal zugeben, für den Sportler wird es schwieriger, aber der Sportler war ja schon immer in den letzten 10, 15 Jahren, seitdem diese strengeren Vorschriften gelten und auch die Gesellschaft den dopingfreien Sportler immer mehr wollte, in dem Problem, dass er sicherstellen hat, müssen, dass aus seiner Umgebung nicht irgendwas ihm untergeschoben wird, beziehungsweise er eben mit Funktionären zu tun hat unter Umständen, die eben schon bekannt sind dafür, dass sie unsaubere Dinge machen. Also eins ist klar, dieses Gesetz wird vom Sportler noch mehr Sauberkeit oder auch noch mehr Gerissenheit, kann man auch sagen, fordern, nämlich wenn er sich dopt, dann ist es auch noch besser zu verstecken. Aber insgesamt, ich muss es immer wieder betonen, ist es ein Schritt nach vorne, der dringend notwendig ist.
Bisher wurden ja Dopingfälle, ich erinnere da nur an Claudia Pechstein, vor Sportgerichten entschieden. Inwiefern schwächt dieses neue Gesetz, sofern es denn in Kraft tritt, die Sportgerichtsbarkeit?
Also das ist natürlich ein Thema, bei dem ich als Nichtjurist unbedingt der Experte bin. Aber ich habe mit Experten, mit Juristen gesprochen und die sind eigentlich sicher, dass man einen Weg finden wird, dass man Sportgerichtsbarkeit und Strafrecht in dem Fall vereinen kann. Also nicht vereinen in dem Sinn, dass es zu einer Gerichtsbarkeit wird, dass aber die beiden Formen der Gerichtsbarkeit sich nicht gegenseitig sozusagen im Wege stehen und damit dem Anti-Doping-Kampf wirklich keinen Gefallen getan ist. Aber das ist sicher ein schwieriges Thema.
Wir hatten jetzt relativ viel über diese Repression gesprochen, um die Einnahme von Dopingmitteln zu verhindern. Was sollte man denn abseits der Gerichte, abseits von Gesetzen der Repression tun?
Na gut, also es gibt natürlich alle möglichen Ansätze, die auch im pädagogischen Bereich liegen. Die müssen einfach weiter fortschreiten. Das wird ja auch von Seiten der Sportverbände gemacht, wird von Seiten der pädagogischen Hochschulen gemacht. Aber wir dürfen uns da natürlich auch keine Illusionen hingeben. Solange so viel Geld im Sport ist, wird man auch, ich habe ja jetzt, wenn ich von Pädagogik spreche, natürlich gerade von der Jugend gesprochen, solange also so viel Geld im Umlauf ist, wird man das Problem nicht in den Griff bekommen. Das ist für einen jungen Sportler ganz wichtig, dass er erfolgreich ist, dass er gewinnt. Für die Eltern ist es wichtig, dass er bekannt ist, dass er viel Geld verdient. Und diese Kombination ist einfach verhindernd, dass wir Anstand im Sport bekommen. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Es werden sich einige Leute vielleicht mehr in der Zukunft, wenn vielleicht auch noch das eine oder andere bekannt wird, welche Schäden Dopingmittel anrichten und so weiter, sich davon abbringen lassen, das Kind oder den Jugendlichen nicht dem professionellen Sport zuzuführen. Aber insgesamt gesehen, Geld und Ruhm sind so wichtig für die Menschen, dass wir uns da keine Illusionen machen dürfen. Und wir können es versuchen mit diesem neuen Anti-Doping-Gesetz. Es wird wieder einen kleinen Effekt haben, aber eine komplette Verhinderung des Betrugs durch Doping, nee, das wird es nicht gegeben. Das hat es auch in der Antike schon nicht gegeben und das wird es auch im 21. Jahrhundert nicht geben.
Das ist ganz interessant, dass Sie die monetäre Unterstützung ansprechen. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Warum ich frage nach Alternativen zu Repression, Hintergrund ist auch eine Recherche des Journalistenkollektivs Korrektiv, wo rausgefunden wurde, dass viel, viel Geld in die Repression fließt, sehr, sehr wenig in die Prävention. Und dass eigentlich diese Repression wenig erfolgreich ist im Bereich BTM und das Geld sinnvoller angelegt werden könnte. Gilt das nicht auch für den Sport und Doping?
Ja, ich kenne diese Diskussion aus dem Drogenbereich natürlich. Das wird ja schon lange gesagt. Da gibt es aber auch andere Meinungen. Die Drogenbeauftragte hat es ja gestern auch wieder gesagt. Aber im Sport muss man das natürlich schon ein bisschen anders sehen, denn die Prävention, das hat sich gezeigt, kann diese Arbeit nicht erfüllen. Das muss man sehen. Und hier, anders als im Drogenbereich, ist natürlich der Sportler in einer ganz anderen Situation. Also er wird hier wirklich seine Karriere aufs Spiel setzen, viele Millionen unter Umständen auch einnehmen können, wenn er durch ein Dopingvergehen erwischt wird. Jetzt, um auf die Drogenabhängigen, die Drogennutzer zu sprechen zu kommen, da sind ja keine Menschen in erster Linie betroffen, die also jetzt Hochleistungen
Also verbringen. Sie sagen, das sind unterschiedliche Mechanismen, die im Bereich BTM wirken, im Unterschied.
Und unter den Populationen. Ne?
Und im Bereich Doping. Ich wollte nochmal auf diese monetäre Frage, auf Preisgelder und so weiter zurückkommen. Mhm. Sie haben mir eigentlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, solange so viel Geld im Sport ist, gibt es auch einen Anreiz zu dopen, richtig?
Ja.
Und man müsste also das Geld aus dem Sport rausnehmen, wenn man der Dopingproblematik nachkommen möchte.
Ja, also was ich gesagt habe, ist Geld und Ruhm. Also Ruhm ist natürlich auch sehr wichtig. Also es gibt sicher auch viele Sportler, für die der Ruhm im Vordergrund steht, ohne Zweifel. Aber es ist illusorisch, bei der Entwicklung des Hochleistungssports und natürlich auch der Verwendung des Hochleistungssports in den Medien von Bildern hier die Vorstellung zu haben, dass das möglich wäre, dass man Geld aus dem Sport rausnimmt. Also hier müsste eine ganz neue Mentalität eintreten, die in keinem Land der Erde in irgendeiner Form bisher verwirklicht ist oder wo man auch nur den Ansatz gemacht hat, das zu verwirklichen. Wir hier in Deutschland haben viele Menschen, die sich einsetzen, den jungen Menschen klarzumachen, Geld und Ruhm ist nicht das Wichtigste.
Was der neue Gesetzentwurf zum neuen Anti-Doping-Gesetz für den Spitzensport Deutschlands bedeutet, habe ich Fritz Sörgel gefragt. Er ist Doping-Experte und Wissenschaftler am Institut für biomedizinische und pharmazeutische Forschung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sörgel.
Gerne.